Es ist ein beängstigendes Kammerspiel, ein psychologisches Duell und eine themenumspannende Tragödie. Die Star Trek-Episode Balance of Terror ist kein bloßes Weltraumabenteuer, sondern es ist natürlich Goldstandard. Warum ist diese Episode fast 60 Jahre später in ja fast allen Belangen unerreicht? Weil sie die universellen Regeln des Geschichtenerzählens nicht nur befolgt, sondern in ihrer reinsten Form exekutiert.
Freut euch auf eine echte Premiere, die erste ausführliche Besprechung eines TOS-Klassikers im scifinews.de Goldstandard.
Das Beste aus Star Trek und Science Fiction im scifinews.de Goldstandard. Des guten Ghouls feinste Selektion.
Der Mond steht günstig über Cardassia und hier ist er wieder, der scifinews.de Goldstandard. Das Referenzwerk für alles in Sachen Star Trek und Science Fiction. Mein Name ist Daniel Räbiger, an meiner Seite ist Jens Großjohann und wir sprechen heute über eine Episode, die ja 60 Jahre her ist. Na? Balance of Terror, Jahre. Die Original-Star Trek-Serie, mit der alles begann. Wir haben noch keine solche Episode besprochen, Jens. Mhm. Du hast sie dir gewünscht und deswegen überlasse ich auch dir jetzt das Wort. Umreiße doch mal ganz kurz, warum beschäftigen wir uns heute mit der Balance of Terror?
Naja, wir wollen ja auch hier Balance in unserem schönen Format wahren. Und wir hatten schon öfter diskutiert, Daniel, Mensch, die Ursprünge von Star Trek, The Original Series, TOS. Wir haben noch nie irgendwas daraus besprochen, in keinem unserer Formate. Und das ist ja irgendwie nicht ganz gerecht, denn es gibt da hervorragende, großartige Episoden, die den Grundstein für alles gelegt haben. Und ich habe mir hier Balance of Terror herausgesucht, um das mit ein, zwei Sätzen zu beschreiben, weil es eine der ersten echten, ernsten Star Trek-Episoden ist mit so einer politischen Botschaft, die auch nach 60 Jahren nicht an Aktualität verloren hat. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich diese Episode gewählt habe. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was ich mir immer mal wieder regelmäßig ansehe. Also jetzt nicht alle paar Monate, aber im Abstand vielleicht von ein, zwei Jahren, Balance of Terror, das steht da immer auf meiner Star Trek Watchlist. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns diese Episode heute mal näher ansehen, mein lieber Freund.
Wir haben euch da draußen ja immer gesagt, wenn wir auch aktuelle Serien besprechen, Discovery, Strange New Worlds, Starfleet Academy, wir messen die Güte und die Qualität an allem bisher dagewesenen. Und da müssen wir natürlich auch mal in die weite Vergangenheit blicken. Mhm. Und deswegen werfen wir heute einen ganz intensiven Blick auf diese Episode. Und wir fangen an mit den Daten und Fakten, mein Lieber. Erstausstrahlung, 15. Dezember 1966. Es hat dann doch ein wenig gebraucht, bis man am 12. Oktober 1987 das Ganze auch nach Deutschland brachte. Und wir haben hier ein Drehbuch von Paul Schneider. Und da möchte ich gleich vorwegnehmen, da gibt es dann eine besondere Ergänzung. Wir sprechen da später im Review ein bisschen drüber, weil auch Gene Roddenberry hat am Drehbuch dieser Episode selbst in einer ganz entscheidenden Szene mitgewirkt. Aber Jens, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über unsere Gäste dieser Episode. Mark Lennard, der romulanische Kommandant.
Mark Lennard, natürlich auch eine Legende im Star Trek-Universum, hier als romulanischer Commander ohne Namen, später natürlich bekannt geworden als Botschafter Sarek, Spocks Vater, in verschiedenen Formaten, natürlich in den Filmen, aber auch in einer oder zwei TNG-Episoden. Also ein ganz prominenter Charakter, der eine sehr, sehr wichtige Figur im Star Trek-Universum gespielt hat. Und wir haben ja hier auch neben den Charakteren, Daniel, generell sehr, sehr viele Worldbuilding, was hier betrieben wird. Und es gab mal von aus einem Interview heraus auch den Ansatz von Brian Fuller, der ja zu Beginn von Star Trek Discovery noch als Showrunner, glaube ich, unter Vertrag war. Da hat er mal gesagt, dass diese Episode eher so der Grundstein ist für Star Trek Discovery, also alles, was so danach passiert, auch als grundsätzliche Prämisse. Und wir wissen ja, nach dem Aus von Brian Fuller hat das offensichtlich nicht stattgefunden. Aber interessant ja auch, dass diese Episode im Finale von Star Trek Strange New Worlds, erste Staffel, eine große Rolle spielt. Also der Einfluss dieser Episode offensichtlich auf viele Macher, die an Star Trek herum gefummelt haben, ist anscheinend enorm. Ne? Also
ja,
interessant.
Und es gibt ja auch einen guten Grund. Also jetzt kann man natürlich sagen, na ja, nur weil die Episode in irgendwelchen Bestenlisten immer ganz oben ist, ist die dann auch wirklich gut. Naja, wir gucken uns ja deswegen das ganze Ding uns heute mal ganz genau an. Und warum wird sie denn so oft referenziert, auch für modernere Produktionen als Inspiration genannt? Es geht da um die klassische Dramentheorie von Aristoteles bis Lessing. Wir erfahren in dieser Episode, was wahre Fallhöhe bedeutet. Und das ist etwas, was ja universell anwendbar ist. Und deswegen, glaube ich, referenziert man sich auch gerne auf so große Werke zurück, auch aus der Literatur, die einfach zeitlos funktionieren. Und das da oben, liebe Brüderinnen und Brüder, das ist so eine Episode. Und wir schauen uns heute mal das Thema Dramaturgie an. Wir schauen uns das Thema Rassismus an, die Banalität des Misstrauens vielleicht noch. Das sind so Stichpunkte, mit denen ich mit dir so ein bisschen aneinander geraten möchte. Wir haben so viele interessante Figuren in diesen wenigen Minuten. Lieutenant Stiles als Exempel des Rassismus, als Spock, als die Person, die im deutschen Titel ja schon verraten, unter Verdacht steht. Und was man dann innerhalb der Handlung daraus macht. Und das grobe Setting ist ja eigentlich ja ganz einfach und natürlich auch Kalter Krieg und U-Boot. Wir haben die neutrale Zone, die darf man nicht überschreiten. Es wird einem erläutert, es wird sofort klar gemacht am Anfang der Episode, worum geht es. Wir haben einen Nuklearkonflikt, der in der Vergangenheit liegt, zwischen den Romulanern und ja dem Erdenvolk der Föderation. Mhm. Und die neutrale Zone, die hat so Überwachungsinstallationen in Fels integriert.
Ja,
die sind auf einmal nicht mehr erreichbar. Und jetzt macht die Episode was ganz Starkes gleich am Anfang. Wir fangen nicht irgendwie an in so typischer Science-Fiction-Manier mit irgendetwas Außerirdischem, sondern wir fangen bei etwas ganz Menschlichem an, nämlich bei einer Hochzeit. Kirk soll hier ein Brautpaar vermählen und wird dann davon unterbrochen. Ach ja, der nächste Außenposten ist leider weg.
Ja, genau. Und eine Stärke der Episode ist ja tatsächlich, dass man als Zuschauer eigentlich immer genau das weiß, was auch die Protagonisten in dem Fall wissen. Man nimmt uns hier also sehr schön mit auf die Reise. Und du hast es eben schon angesprochen, die Außenposten der Föderation, ja, die werden offensichtlich angegriffen. Und schnell wird klar, Mensch, ist denn, ich nenne ihn mal der alte Feind, mit dem man sich vor vielen Jahrzehnten auseinandergesetzt hat, wirklich zurück? Oder handelt es sich vielleicht doch um jemand ganz anderes an, um eine neue Macht im Quadranten? Und das ist ja auch so ein bisschen in den ersten Minuten dieses Spiel. Man weiß ja so verdammt wenig voneinander. Und erstmal darauf zu schließen, ja Mensch, das könnten ja wirklich die Romulaner sein, mit Ausnahme von Lieutenant Stiles, ist das ja erstmal noch, wird das ja oft noch in Zweifel gezogen. Auch McCoy spielt hier eine Rolle, die mich so ein bisschen, auch im Weiterverlauf der Episode, so ein bisschen an diesen klassischen Pazifisten erinnert, den man ja auch heute bei den ganzen Konflikten immer mal wieder trifft. Ich sage das jetzt ganz ohne Wertung. Ich beschreibe das einfach nur. So ein bisschen, ja, da müssen wir mal aufpassen und vielleicht ist es auch besser, also auf keinen Fall Krieg, alles andere ist besser. Und in den ersten Minuten ist das so ein bisschen so das Szenario? Wir wissen gar nicht so richtig, worum es geht, und wir wissen immer genauso viel wie die Crew der Enterprise. Das ist erzählerisch sehr klug gemacht, finde ich zumindest.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist auch eine gewisse Verknappung. Und diese Verknappung erzeugt dann natürlich noch eine deutlichere Verstärkung der Spannung. Du hast es vorhin so schön umschrieben. Keiner weiß mehr. Das ist etwas, was selten vorkommt und das ist auch etwas, was lange aufrechterhalten wird in dieser Episode. Wir erleben ganz, ganz viele narrative Werkzeuge, die nicht nur ein technisches Gimmick sind, eben die Tarnvorrichtung. Zum ersten Mal übrigens auch in einer Star Trek-Serie. Natürlich auch stellvertretend für das Unbekannte, das man nicht kennt und dem man mit Vorbehalten gegenübersteht. Und wenn man sich klassische Erzählstrukturen oder auch Regeln anguckt, dann erfahren wir in diesen Regeln ja, dass wir die Welt im besten Fall durch die Augen der Figuren sehen müssen, um Empathie zu empfinden. Und das ist etwas, was mir bei dieser Inszenierung extrem aufgefallen ist. Sie ist ja auch aufgrund des zeitlichen Aspekts 1966 sehr, sehr weit weg von irgendwelchen AR-Video-Walls. Wir haben die Kamera ganz, ganz oft in extremen Close-Ups. Wir sehen nicht nur irgendeine Explosion, nee, wir sehen kleinste Details. Wir sehen die Schweißperlen auf Kirks Stirn, die diese schmerzerfüllte Resignation in den Augen des Romulaners. Und all das eben Point-of-View-Perspektive hilft uns brutal dabei, diese Empathie zu empfinden, die die Figuren in diesen ganz dramatischen Momenten für sich selbst ja auch ausmacht. Der Regisseur nutzt hier ganz meisterhaft das Vokabular von diesen U-Boot-Kriegen, The Enemy Below beispielsweise, um da mal ein prominentes Beispiel zu geben. Und erfüllt damit auch seine Aufgabe, Subtext durch visuelle Handlung zu vermitteln, perfekt.
Und dann als Ergänzung dazu, das erleben wir ja nicht nur auf der Enterprise, sondern das erleben wir ja auch auf dem romulanischen Bird of Prey, nicht Warbird. Und das macht diese Episode für mich auch ein Stück weit besonders, weil wenn wir uns so ein bisschen an TOS zurückerinnern, also eine Serie, die ich immer gerne schaue, gerade in der Retrospektive sind viele Episoden heute natürlich eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Klamauk, ja? Also da ist dann die Riesenhand am Raumschiff, da ist die gottgleiche Figur auf irgendeinem Planeten. Das verkommt immer recht schnell in so ein bisschen, Spaß, ne? Und hier haben wir aber eine Episode, und das merkt man in den ersten Minuten direkt, die will nicht so sein. Das heißt, man hat das bewusst auch so ein bisschen entrückt, glaube ich, von vielen anderen Episoden. Diese Episode ist deutlich ernster und man hat hier nicht diese gottgleichen Antagonisten, sondern man hat hier einen Gegner auf Augenhöhe und zeigt das auch. Und zeigt es ganz glaubwürdig, indem man halt immer auch wieder diese Szenerie, ich glaube, es ist, keine Ahnung, ein 5 Quadratmeter Raum, auf diesem romulanischen Bird of Prey zeigt. Und das ist eine ganz fantastische Sache, die diese Episode so ansehbar macht, auch heute noch. Weil es kommt, wie du eben schon gesagt hast, nicht auf Special Effects oder Video Walls oder wer hat die besten Kulissen hier gebaut, sondern es ist Dramaturgie, so ein bisschen wie ein Kammerspiel.
Ja, also gerade auch durch die Qualitäten von Mark Lennard als romulanischer Kommandant. Er ist ja nicht nur ein gesichtsloser Böser, sondern der Antagonist in dieser Geschichte ist ja Protagonist seiner eigenen Geschichte. Er kriegt ja parallel dazu eben auch separat etwas erzählt und er ist per Definition also auch kein Bösewicht im klassischen Sinne, so wie man das heute aus dem Popcorn-Kino kennt, sondern er ist etwas ganz anderes. Er ist das Spiegelbild von Captain Kirk. Und beide, und das macht die Erzählung hier auch so bewegend, beide sind Gefangene ihrer Pflicht. Sie sind beiden einem Dritten verpflichtet, der romulanische Commander natürlich seinem Prätor und auf der anderen Seite natürlich Captain Kirk der Föderation. Beide sind strategische Genies. Beide hassen den Krieg, den sie führen müssen. Der eine aus der Erfahrung heraus, was Krieg bedeutet, und der andere aus der Sorge heraus, was Krieg dann entwickeln könnte. Und dass man das hier, also diese Einheit von Ort und Zeit auch schafft in der Erzählung, es ist ja wie bei 24 mehr oder weniger eine Erzählung in Echtzeit. Wir haben dann zwar schon mal diesen einen Zeitversatz drin, wo man sich sozusagen 9 Stunden lang verfolgt. Ja? Aber es passiert ja alles parallel. Und durch das Setting dieser beiden Schiffe, die sich in diesem tödlichen Versteckspiel befinden, da kriegst du eine narrative Dichte rein. Ja, wie du es eben gesagt hast, also an eine Inszenierung aus dem alten Griechenland, eine Tragödie erinnert, weil, und das ist dem Zuschauer ja von vornherein schon klar kommuniziert worden, für einen von beiden gibt's überhaupt kein Entkommen. Der Zuschauer weiß schon von Beginn an, von der Prämisse, von den Befehlen, die von extern kommen. Und das ist ja auch ganz interessant in Bezug auf, ja, auf das Storytelling im Allgemeinen. Gene Roddenberry hat ja für TNG auch diese Bibel herausgegeben, Konflikt darf nicht von innen kommen. Das vollführt diese Episode auf fantastische Art und Weise. Der Konflikt ist durch einen, ja, unantastbaren Dritten definiert. Das Schicksal in der Mechanik des Konflikts, auf das haben die beiden überhaupt keinen Einfluss. Aber wir als Zuschauer wissen schon von Anfang an, eine Seite wird ein Ende finden. Eine Seite muss ein Ende finden.
Ja, das hast du sehr schön ausgeführt. Und ich möchte mal kurz bleiben bei den beiden Hauptcharakteren, Captain Kirk und den romulanischen Commander. Und möchte zunächst über Captain Kirk sprechen und seine Rolle und seinen Führungsstil in dieser Episode. Da ist mir nämlich im Vergleich vielleicht auch zu moderneren Produktionen einiges aufgefallen. Und zwar schafft es Kirk in dieser Episode so gut wie in, ich glaube, fast keiner anderen TOS-Folge, diese Figur des Captains so glaubhaft darzustellen. Also das ist ganz fantastisch und das ist an ganz vielen Kleinigkeiten eigentlich festzumachen. Wir haben ja hier Lieutenant Stiles, der natürlich ja so ein bisschen Bigotterie als Sicherheitsrisiko auch, ne? Immer mal wieder diese Stichelei gegen Spock und dann, als das Bild des Romulaners auf dem Bildschirm erscheint, lässt er ja gar nicht davon ab, dass Spock natürlich hier der Verräter sein muss und mit den Romulanern kollaboriert. Und Kirk macht etwas ganz Fantastisches hier in dieser Episode. Er verteidigt Spock nicht direkt, also er sagt nicht, das kann alles nicht sein, hier, unser Mr. Spock hat damit nichts zu tun, sondern er lässt diese ganze Szenerie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt laufen, um vielleicht doch noch eine wertvolle Information, eine Idee von Lieutenant Stiles zu bekommen. Und in ganz entscheidenden Momenten, mit ganz kleinen Gesten, bietet er ihm aber Einhalt. Es gibt da so eine Szene, wo Kirk um das Pult von Stiles herumgeht und er nur schaut, was irgendwie Spock macht und er mit so einem ganz kleinen autoritären Tippen auf die Konsole hier nach vorne schauen, Freundchen. Und das ist eine ganz exzellente Darstellungsweise, die an ganz, ganz vielen Punkten, wenn man sich die Mühe macht, kann man die erkennen. Und das finde ich hier als Führungsfigur ganz tolle schauspielerische Leistung auch von William Shatner, dem man ja oft nachgesagt hat, ja Mensch, schauspielerisch war das aber immer mehr so, naja. Aber hier in dieser Episode muss ich sagen, ganz, ganz fantastisch. Und diese Führungsrolle auch mit dem, mit der Selbstreflexion hinterher in seinem Quartier, Mensch, die ganze Last, die ganze Entscheidung, die muss ich jetzt treffen. Das ist einfach so rund in dieser Episode, ganz fantastisch.
Ich habe es dir ja schon erzählt, ich habe mit meinem Trauzeugen über Captain Kirk gesprochen neulich. Mhm. Und der hat Captain Kirk auch sehr treffend zusammengefasst, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie er geschrieben ist, fantastisch zusammengefasst. Wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, klassisches Storytelling, moderneres Storytelling, wo liegen die Schwerpunkte, die man für Figuren setzt. Und er hat zu mir gesagt, naja, Captain Kirk definiert sich eben nicht dadurch, wen er jede Woche knallt, sondern wie er mit anderen Menschen umgeht. Mhm. Er definiert sich nicht darüber, welche Sexualität er hat oder welcher Rasse oder Ethnie oder was auch immer er angehört, sondern es geht einfach nur darum, im Sinne der Frage, was ist er für ein Mensch? Er ist ein Mensch, der mit anderen Personen respektvoll und auf Augenhöhe umgeht und daraus auch seine Autorität hat. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast, diese kleinen Gesten, dieses Raum geben für Lieutenant Stiles und ihm aber dennoch klare Grenzen aufzeigen, ihn niemals irgendwie niederzumachen, sondern ihn einfach klare Ansagen zu machen. Und auf der anderen Seite gegenüber McCoy, was du gerade angesprochen hast, durchaus aber auch eine verletzliche Seite zu zeigen.
Mhm. Richtig.
Und in Balance of Terror wird ja jetzt Rassismus nicht als abstraktes, böses Konzept dargestellt. Jetzt kann man auch wieder den Vergleich ins Moderne machen. Wer sagt, ich möchte keine woke Serie sehen? Was heißt das denn? Ist das dann automatisch ein Schwein, das nur Hassrede verbreitet? Wie ist überhaupt woke definiert? Was ist das eigentlich für ein seltsames Ding, über das wir uns unterhalten? Brechen wir es mal auf das Wort Rassismus runter. Rassismus nicht als abstraktes, böses Konzept, sondern als reaktive psychologische Schwäche, weil nichts anderes ist das ja. Und so ist auch Stiles kein klassischer Bösewicht. Der ist ja kein böser Mensch. Seine Vorurteile gegenüber Spock, die speisen sich ja aus einem generationenübergreifenden Trauma. Seine Vorfahren fielen im Ersten Krieg gegen die Romulaner. Und da greift die Episode ein tiefenpsychologisches Thema auf, die Projektion von Schmerz und Vorurteil auf ein äußeres Merkmal. In diesem Fall sind es die spitzen Ohren. Und jetzt übertragen wir das mal. Es muss ja nicht immer nur um Schwarz oder Weiß, Rassismus, Russe oder USA, wie damals das Thema war, gehen, sondern eben auch auf die heutige Zeit, Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe. Ja, da muss man dann unweigerlich darüber nachdenken, ob diese Vorurteile, die... Also auch du, Jens, hast Vorurteile gegenüber irgendwelchen Dingen?
Gegenüber dir gar nicht.
Ja, natürlich. Das ist ja nur normal. Man muss unweigerlich darüber nachdenken, ob diese Vorurteile, die jeder von uns in sich trägt, auf eigener oder auf gelernter Erfahrung beruhen. Wenn man dir jetzt oft genug in der Schule gesagt hat, was weiß ich, der und der, das sind die Bösen, dann hast du das in dir drin und dann kriegst du das auch so schnell nicht mehr raus. Und das zu hinterfragen im Nachgang ist doch für einen Erwachsenen ein unglaublich schwieriger Akt, weil je älter man doch auch wird, desto schwieriger fällt es einem, sich zu ändern. Und diese Frage stellt die Episode in ganz hervorragender Weise. Woher kommt das Vorurteil? Also vom Hörensagen bei Lieutenant Stiles. Und das macht die Episode auch so geschickt, dass sie dir das bewusst macht als Zuschauer, dass du dann sagst, ja Moment, dieses Vorurteil, das der da hat, das passiert ja nicht mal auf eigener schlechter Erfahrung, weil das würde das Vorurteil ja vielleicht zumindest in Einzelfällen noch irgendwo legitimieren. Mhm. Nein, es basiert nur auf einem Gelernten aus der Vergangenheit. Und das zu übertragen auf die heutige Zeit, ja, dann fragen wir uns doch mal, was ist denn an so Reizthemen wie woke so schlimm? Überhaupt nichts. Es ist, wenn dann, irgendeine von uns gelernte Negativität, die wir doch bitte ablegen sollten.
Ja, da hast du jetzt schön den Bogen gespannt, auch zu sehr aktuellen Diskussionen, wie ich finde. Ja, bleiben wir vielleicht noch mal hier bei der Episode, dieses Thema Empathie, sowohl vom romulanischen Commander, ja, der ja schon sehr früh erkennen lässt, dass auch er jemand ist, der sehr reflektiert ist, der Kirk als gleichberechtigten Gegner, als Widersacher auf Augenhöhe erkennt. Ja, der irdische Commander, Mensch, verdammt, dieses Echo hinter uns, das muss er doch sein. Und dieses Thema Empathie auch von Kirk Richtung dem Commander ist ja in dem Sinne erstmal keine Schwäche, dass er sich versucht, in den Commander hineinzuversetzen, sondern dadurch schafft er es ja, eigentlich die Schwächen nicht auf persönlicher Ebene, sondern die Schwächen auf strategischer Ebene zu entlarven. Und das ist auch so ein bisschen diese Geduld, die Kirk in dieser Episode mitbringt. Während Stiles ja sehr voranprescht und wir müssen jetzt hier und Kirk mit seinem U-Boot-Szenario, wir spielen toter Mann und schauen uns das Ganze an und versucht sich in die Lage des romulanischen Commanders zu versetzen. Und hier gewinnt am Ende halt nicht die Haut-drauf-Methode mit wer hat die geilsten Phaser, sondern wer beweist Geduld und trifft in Folge die richtigen Entscheidungen. Und das ist natürlich innerhalb von 50 Minuten mit all den Themen, die wir eben auch schon kurz angerissen haben, so viele Botschaften, so viel Inhalt, die uns hier präsentiert werden, wie man es, weiß ich nicht, in kaum irgendeiner anderen TOS-Episode erlebt. Also das ist für mich ein ganz fantastischer Punkt, muss ich sagen.
Ja, und dann stellen wir uns doch nochmal die Frage, warum? Ja, warum, Jens, kommst du jetzt zu diesem Ergebnis? Warum ist das so? Die Architektur der Gravitas, die müssen wir doch unweigerlich jetzt erforschen. Die Sprache dieser Episode soll man ein bisschen analysieren und auch auseinandernehmen. Und meine Interpretation oder meine Schlussfolgerung ist, man folgt hier ganz klar dem Prinzip der Verknappung. Ein klassisches Mittel für essentielle Spannung. Wir haben eine rhetorische Symmetrie, wenn man da mal genau drauf guckt, Parallelen zwischen den beiden Themen, zwischen den beiden Befehlshabern. Wenn der romulanische Kommandant spricht, dann hat er fast diese antike Rhetorik. Er spricht von Ehre, er spricht von Pflicht und dem Gehorsam gegenüber einem fernen Prätor in Rom. Und diese Art auch der sprachlichen Differenz dient dazu, diese Distanz zwischen den Feinden dann zu verringern, während die physische Distanz im Raum ja umso tödlicher wird, je weiter die Handlung voranschreitet. Wir haben ja diese ganz klare Befehlssprache und gerade am Anfang der Episode, das fällt richtig auf, wenn man mal bewusst beim zweiten, dritten Mal gucken drauf achtet, die Kommandos sind kurz, sie sind präzise, rhythmisch und sie schaffen Tempo, aber auch das, was du vorhin beschrieben hast. Sie schaffen auch Charakter, sie schaffen den Charakter Kirk, sie schaffen das, was dann rauskommt, wenn diese Personen unter Druck geraten und die Sprache wird dann zum Instrument der Kontrolle. Und dieses Instrument der Kontrolle, und das ist eine der sensationellsten Wendungen, weil umso stärker wirkt es dann plötzlich, wenn die zuvor nicht ausgesprochenen emotionalen Gedanken in dieser einen Szene mit Kirk und McCoy aufeinander prallen, diesem plötzlichen bitteren Flehen des Doktors an seinen Freund, keine Situation herbeizuführen, die für den geliebten Kirk das Ende bedeuten würde. Und da muss sich Kirk ja öffnen. Da öffnet sich Kirk und sagt zu ihm, ich wünschte, ich wäre irgendwo auf so einer langen Seereise, nicht zu viel Decktennis, kein irgendwie Tanzen oder irgendwas, keine Verantwortung, sagt er. Und damit bringt er es auf den Punkt. Er droht unter dieser Last zu zerbrechen und fragt seinen Freund, warum ich? Ich schaue mich auf dieser Brücke um und sehe diese Männer und Frauen, die darauf warten, dass ich den nächsten Schritt mache. Aber was ist, wenn ich mich irre? Und das so als extremer Gegensatz zu der Rolle, die er vorher gespielt hat, mit diesem klaren Befehlston, mit der kühlen Entscheidung, gibt dem Ganzen eine unglaubliche Menschlichkeit. Und McCoy sagt ja dann sinngemäß, es gibt hier in diesen mathematischen Wahrscheinlichkeiten so und so viele Milliarden Planeten und Millionen, Millionen von Galaxien. Und in all denen gibt's immer nur einen von dir und mach den doch bitte nicht kaputt. Und warum ist das jetzt so geil? Nicht nur, weil das als Statement ganz toll ist, weil McCoys Argument dieser Einzigartigkeit des Lebens von Kirk gleichzeitig auch für den romulanischen Kommandanten gilt.
Richtig. Ganz genau. Also, ich finde, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, ganz fantastisch. Und dass diese Episode eigentlich von diesen Botschaften, ja, sie hat ja ganz viele von diesen Botschaften. Und das macht sie für mich, du hast am Anfang gefragt, ja, warum hast du diese Episode denn mitgebracht? Das macht die Episode für mich so, wie soll ich sagen, so besonders. Also wir haben diese Figuren, die Kirk und der Commander natürlich an erster Stelle. Man muss sich das mal vorstellen, Episode 14 der ersten Staffel. Und man hat das Gefühl, hier einen Captain Kirk zu sehen, der eigentlich nach 7 Staffeln irgendwelche Charakterentwicklungen genommen hat. Nein, haben wir nicht. Wir sind hier ganz am Anfang eigentlich dieser Serie, auch wenn sie nur 3 Staffeln hatte. Und das ist für mich etwas ganz Fantastisches in dieser Episode. Diese ganz großen Botschaften, die werden nicht mit so einem riesen Pathos quasi mit dem Holzhammer in den Zuschauer hineingedroschen, sondern sie kommen mit ganz vielen subtilen Botschaften, die meisten zumindest. Es gibt natürlich auch so ein paar Dinge, die schon sehr plakativ sind. Also Spock rettet natürlich dann in höchster Not Stiles, der vorher natürlich sein größter Krieg. Aber das ist auch alles in Ordnung für mich. Aber diese Unterschwelligkeit, diese subtilen Botschaften in dieser Episode, die überragen für mich. Und das macht es auch so interessant für mich, diese Episode immer wieder anzusehen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, jetzt setzt man sich damit natürlich auseinander. Und in 3, 4, 5, 6 Monaten oder in einem Jahr, wenn man sich die Episode wieder ansieht, hat man das natürlich nicht mehr alles auf dem Schirm. Aber man entdeckt es wieder für sich neu. Und das macht mir auch so viel Spaß, diese Episode immer wieder anzusehen. Und wenn wir uns nochmal in die Zeit vielleicht der 60er Jahre, du hast eben den Kalten Krieg.
Darf ich, bevor du mal in den Kalten Krieg abdriftest, noch eine Sache einwerfen? Du hast gerade nämlich gesagt, wir erleben einen Captain Kirk, wie er quasi nach 7 Staffeln auserzählt ist. Mir fällt jetzt hier gerade Staffel 1 oder 2 war es, Ad Astra per Aspera von Strange New Worlds ein, wo wir damals im Review gesagt haben, eine gute Geschichte, eine sehr tolle Prämisse, aber die Glaubwürdigkeit mit Number One ist nicht gegeben, weil wir zu wenig über ihre Figur kennen. Und die Kritik war damals, sie referenziert immer nur gewisse Handlungen und Emotionen, aber wir haben sie nie gezeigt bekommen. Mhm. Und das macht diese Episode eben. Sie zeigt uns das. Sie zeigt uns vor allem auch beide Seiten dieser Emotionalität. Wir haben einerseits die Befehlssprache als Poesie der Knappheit und dahinter die Verletzlichkeit und die Normalität des Menschen. Und das ist der Unterschied. So, jetzt kannst du gerne einen Kalten Krieg.
Und wenn ich dabei kurz bleiben darf, und die gezeigte Konsequenz der Handlung.
Oh ja.
Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, weil oft haben wir es doch in den neuen Produkten, da wollen wir jetzt nicht viel drüber sprechen, aber wo ist die Konsequenz der eigenen Handlung?
Ja. Die hast du es jeder doch Befehl ganz oft
nicht. Genau.
Hier hast du jeder Befehl für, da hast du nicht irgendeine magische Rettung, sondern jeder Befehl kann einen Tod auslösen. Und diese Kausalität, die du gerade angesprochen hast, das gibt die Schwere.
Und der Commander, der romulanische Commander, muss ja als Nebenfigur dieser stillen Tragödie, denn er ist ja ab irgendeinem Punkt nicht mehr im Driver Seat, wie man so schön sagt, ja, sondern er ist ja nur noch Beifahrer, weil er ab einem gewissen Punkt realisiert, verdammt, uns geht hier die Energie aus, wir haben, eigentlich haben wir keine Chance mehr, aber er ist natürlich ein viel zu stolzer Soldat, der dem Prätor dann doch ergeben ist, um es seiner Crew natürlich zu offenbaren. Aber die Konsequenz seines Handelns ist zu jedem Zeitpunkt klar in dieser Episode.
Jetzt wenn du da noch mal drüber nachdenkst, jetzt wenn du diese Episode irgendjemandem zeigst, der noch nie zuvor Star Trek gesehen hat, dann funktioniert die interessanterweise trotzdem, weil das Drehbuch etwas macht, das ist zwar jetzt im Kontext von TOS, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass man da mit dem Warp-Antrieb irgendwo hinfliegt mit stundenlang, das ist ja Quatsch. Aber diese Episode spielt mit diesen Grenzen, die wir alle verstehen. Wir alle verstehen einen Sauerstoffmangel. Wir alle verstehen Treibstoffreserven, die irgendwie zur Neige gehen. Wir alle verstehen, was eine Überhitzung der Waffen und ein Ausfall der Verteidigungsmechanismen bedeutet. Das sind alles Probleme, die jeder Zuschauer instinktiv versteht. Und deswegen funktioniert es auch nach 60 Jahren noch. Es ist quasi Low-Tech in einem High-Tech-Szenario.
Ja, und das ist ja, eigentlich, du weißt ja, ich bin immer so ein großer Verfechter des Kanons, ja.
Ja.
Und es ist natürlich vollkommen egal, weil wir haben hier ja keinen Kanon im eigentlichen Sinne, weil es ist die verdammte 14. Episode von Star Trek. Also, wie Warp-Antrieb funktioniert und in welchem Kontext das irgendwie einzuordnen ist, da haben wir ja kaum Referenzen zu. Deswegen ist das dieser technische Aspekt, genauso wie du gesagt hast, erstmal total egal, weil alles hilft, dass der Zuschauer versteht, was passiert da überhaupt. Und das ist ja auch so ein bisschen wie mit, wir spielen toter Mann. Das ist ja nicht, ich kann im Weltraum irgendwie auf zigtausend Kilometer irgendwie Geräusche hören, sondern es ist ja tatsächlich so, weil man natürlich dieses U-Boot-Szenario verstärken will. Und das mit einfachen Mitteln, das, wie du gesagt hast, der Zuschauer, der sich vielleicht wenig mit Science Fiction beschäftigt hat in den 60er Jahren, das gut transferieren kann auf wirklich reale Bedrohungen vielleicht. Denn jetzt komme ich wieder auf den Kalten Krieg. Ja, 60er Jahre, wir haben hier die neutrale Zone, so ein bisschen eiserner Vorhang vielleicht. Wir haben den unbekannten Gegner, mit der unbekannten Technologie. Und das ist doch auch so ein bisschen auch die Botschaft, Daniel. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass auch diese Methode der Abschreckung, oh, ich habe Atomwaffen, der hat Atomwaffen, das ist gut, weil dann wird auf jeden Fall niemand auf den Knopf drücken, weil am Ende will ja keiner verlieren, auch fragil sein kann, wenn vielleicht einer der verfeindeten Seiten über eine neue Technologie verfügt, die der andere nicht kennt. Und schon kann es passieren, dass vielleicht, Ahnung, im Sinne von Ausgeglichenheit und Abschreckung, durch Naivität, denn ich glaube einfach, ja, der wird schon eh nichts machen, daraus vielleicht ein Szenario erwachsen kann, das beispielsweise zu einem weiteren Weltkrieg oder Ähnliches führt, weil man von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und das im Kontext nochmal des Kalten Krieges ist natürlich, wir haben zu der Zeit nicht gelebt, man kann sich nur versuchen, so ein bisschen in die Zeit hereinzuversetzen, natürlich auch eine ganz starke Botschaft vielleicht, dass wenn man jetzt die Föderation so ein bisschen der US-amerikanischen Nation vielleicht so ein bisschen als äquivalent nimmt und die Romulaner halt der unbekannte Feind. Mensch, sind wir technologisch überhaupt so weit überlegen oder kann der unbekannte Feind hinter dieser Grenze, von wo wir eigentlich gar nicht wissen, was die da so treiben, hat er tatsächlich die Möglichkeit, uns zu übertrumpfen? Mit einer Tarnvorrichtung beispielsweise. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal sich gut vor Augen führen, dass das, glaube ich, eine sehr reale Geschichte war zu dieser Zeit.
Ja, Mann, und die Episode stellt ja in der Hinsicht auch sehr viele zeitlose Fragen, die auch unabhängig jetzt von dem Kalten Krieg im klassischen Sinne, also hier Grenzzone und so weiter, Abschreckung, funktionieren. Die grundsätzliche Frage, die ja dann auch gestellt wird, ist in der Episode, wie weit kann man eigentlich gehen, um einen Krieg zu verhindern, ohne ihn dann aus Versehen auch wieder auszulösen? Mhm. Diese Balance des Terrors, ne?
Ja.
Und vor allem dann auch, und das ist ganz besonders stark, was passiert eigentlich, wenn das unbekannte Böse plötzlich ein Gesicht bekommt, das dem eigenen ähnlich guckt. Mhm. Da hast du dann einen unsichtbaren Feind, von dem du alles Mögliche schon gehört hast, wo du Vorurteile hast. Und dann sieht er genauso aus wie du. Und dann kommst du zur Frage, naja, jetzt stellst du ja schon fest, es ist ein ehrenhafter Gegner. Darf dann der ehrenhafte Gegner sterben, nur weil er der Feind ist? Und was ist der Preis für den Beibehalt der Menschlichkeit an dieser Stelle? Und auch das Vorurteil repräsentiert hier von dem Herrn Stiles natürlich als, ist das dann noch nur ein privater Fehler, den ich hier so zu Hause begehe und sage, also hier kommen nur anständige Gurken in mein Haus? Oder ist das auch ein Risiko für die Handlungsfähigkeit des gesamten Systems? Weil diese Frage wird ja da aufgemacht, auch unter dem Kontext des Kalten Kriegs, dass man sagt, wir hassen unseren Gegner so sehr, aber wir wissen gar nicht, wer er ist. Und dann stellen wir fest, er sieht auch noch so aus wie wir.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Die Figur Stiles, da hast du ja eben schon auch gut drüber referiert, der ja diese eigene Tragik in der Familie hatte, in dem romulanischen Krieg. Übrigens ja, war das ja das Szenario für die lose geplante fünfte Staffel von Star Trek Enterprise. Dieser Konflikt mit den Romulanern. So eine sehr kleine Tasse, die du da hast. Die dann ja nicht mehr zustande gekommen ist, weil die Serie 2005 abgesetzt wurde nach vier Staffeln. Immer wenn ich mir Balance of Terror ansehe, ist das natürlich etwas, was ich dann irgendwie ein Stück weit schade finde, weil wir haben eigentlich, obwohl wir so viel Prequel-Serien mittlerweile hier haben, diese ganz spannenden Punkte, die TOS ja auch immer mal wieder so, was ist passiert und davor passiert und so, die werden ja trotz dieser ganzen Prequel-Flut eigentlich nie aufgeklärt. Also anstatt sich mit diesen eigentlich doch sehr interessanten Dingen wie in Balance of Terror zu beschäftigen, hat man ja dann in Star Trek Discovery irgendwas anderes herausgekramt, leider. Und das muss man sagen, ist natürlich jetzt in der Folge, wie das alles so geendet ist, natürlich sehr schade, weil das bietet hier natürlich unheimlich Potenzial. Das ist ja ein Worldbuilding-Monster, diese Episode. Mhm. Neutrale Zone, Romulaner, Tarnvorrichtung. Alles das, Daniel, was eigentlich Star Trek heute auch noch prägt. Also klar, wenn du jetzt jemanden fragst, der ein bisschen Ahnung davon hat, der wird natürlich als erstes, was irgendwie im Star Trek-Universum markant, prägnant, wie auch immer ist, wird natürlich auch irgendwann auf diese Dinge kommen, ne? Wie neutrale Zone, Bird of Prey, später Warbird. Und das ist natürlich toll, dass man das hier in dieser Episode so geballt auch sieht, dieses ganze Worldbuilding, und dass es das geschafft hat, 60 Jahre später immer noch ja, präsent zu sein. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Leistung.
Und jetzt stelle ich natürlich wieder die Frage auch an euch da draußen, warum hat man das geschafft? Warum ist das jetzt plötzlich zeitlos und irgendetwas anderes eben nicht? Das ist ja die Frage, die sich dann stellt. Und warum ist das zeitlos? Es ist für mich die Abwesenheit von einem Triumph von Pathos. Man hat dieses Grundkonstrukt nun etabliert, man hat gezeigt, der Feind hat das gleiche Gesicht wie ich, und das ist ja eine universelle Geschichte, die eben auch die 60 Jahre überdauert. Denn am Ende der Episode, da gibt's keinen Sieger, der irgendwie jubelt. Mhm. Nee, Kirk steht allein in der Kapelle vom Anfang, da schließt sich auch noch der erzählerische Kreis. Er ist ein Mann, der gewonnen hat, aber seine Seele ist ja irgendwie durch die Erkenntnis der Sinnlosigkeit in diesem Sieg gekennzeichnet. Und die Episode brilliert, weil sie das also auch einfach aushält an dieser Stelle und uns zeigt, dass der Feind eigentlich nur jemand ist, dessen Geschichte wir noch nicht gehört haben. Und diese Erzählung wird ja auch Kirk verwehrt an der Stelle. Der Feind ist vernichtet, er kriegt nur noch einen Satz, und der ist dann umso tragischer. In einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Realität, da hätte ich sie einen Freund genannt, sagt der Romulaner in seinem letzten Atemzug. Und das ist ja kein bloßer Dialog, sondern eine wahrliche Zusammenfassung der menschlichen Tragik, die wir haben bei all unseren Unterschieden. Wir kennen ja immer nur unsere Perspektive. Und das wird hier auch noch mal einem vor Augen geführt. Das ist vielleicht gar nicht der Feind gewesen, eben, sondern nur jemanden, den wir nicht kennen, in dessen Schuhen wir noch nie gelaufen sind. Mhm. Und mit all dem, mit diesem Krieg auch im Kopf, da baut man Spannung nicht aus Lärm oder Special Effects, sondern aus dieser Fallhöhe, die ich jetzt schon öfter angesprochen habe. Und ich werde auch noch mal drauf eingehen, wie ich mir das definiere. Und die Fallhöhe zeigt uns dann, was auf dem Spiel steht, bevor sie das also überhaupt zum ersten Schuss kommen lässt. Und das macht das Ganze erzählerisch wiederum sehr, sehr zeitlos für mich.
Ja, das hast du sehr schön jetzt noch mal zusammengefasst. Und ja, ich habe auf meinem Zettel, wenn ich den mir so ansehe, nicht mehr viele Punkte, vielleicht noch ein, zwei Worte zur Figur Spock. Die haben wir hier noch nicht so gut skizziert. Spock in dieser Episode, der sich ständig diesen Anfeindungen von Lieutenant Stiles, die er ja ertragen muss ein Stück weit, ist ja so die klassische Situation eines Außenseiters. Ich weiß nicht, ob man das gut beschreiben kann, wenn man das jetzt so im Business-Umfeld mal transportiert, diese Geschichte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt in dem Kontext Rassismus oder Ähnliches, sondern einfach nur jemand, der vielleicht Außenseiter in einem Team ist, der schnell als Sündenbock für irgendwas herhalten muss. Und da nimmt Spock eine sehr, wie soll ich sagen, ja, devot ist vielleicht das falsche Wort, aber eine sehr reservierte Rolle ein in dem Moment, versucht sich auch an wenigen Stellen zu rechtfertigen und macht trotz seines Fehlers, weil er ja diese Konsole da einschaltet und dann noch mehr unter Verdacht gerät, natürlich nicht nur wegen seines Aussehens, dass er nicht dem Romulaner ist, macht dann aber dennoch seinen Job auch im Sinne von, er macht keinen Unterschied, wen er jetzt aus diesem Phaser-Raum rettet. Ja, ja. Das ist jetzt Lieutenant Stiles, ist natürlich so ein Stück weit, ja, auf die Spitze getrieben in dem Moment. Aber das erinnert mich ganz stark an diese Leute, die vielleicht so als Außenseiter dennoch immer ihren Job machen, egal von welcher Seite aus sie angefeindet werden. Und Spock hier natürlich als Vehikel, der unter Rassismus hier vielleicht von Stiles leidet und seinen Vorurteilen vor allem. Vorurteil ist für mich hier eigentlich sogar das bessere Wort. Der aber zu keinem Zeitpunkt auskeilt oder irgendwie sich rechtfertigt. Und das ist eine Rolle, die mir auch, ich kann das gar nicht so gut umschreiben, aber die Figur des Spock in dieser Episode, die macht auch etwas mit einem.
Dann lass es mich wie folgt versuchen. Ich glaube, also ich könnte mir Spock als ein Skalpell vorstellen, wie in der Medizin, das die hässlichen Schichten des Rassismus freilegt, um sie dann wie ein Arzt am Ende durch eine edle Handlung zu heilen. Du hast ja das Motiv des Vorurteils als Kontrapunkt zu dem, was Spock als Figur ist, nämlich diese rationale Logik. Warum soll er sich denn für etwas rechtfertigen, was aus seiner Perspektive sowieso nicht zu rechtfertigen gilt? Und dann nutzt die Episode diese harsche Sprache und auch das Gezeigte, um das nochmal so richtig schön eben freizulegen für den Zuschauer und dem Ganzen einen moralischen Resonanzraum auch zu geben. Da wird doch dann auch sichtbar, was ein Krieg oder ein Konflikt im Inneren anrichtet, nämlich dass du in Versuchung gerätst, Komplexität in unserem Leben durch irgendeinen Sündenbock oder eben das Wort Vorurteil zu ersetzen. Und dann hast du natürlich die Auflösung gesagt, du hast jetzt gesagt, na ja, dann muss er natürlich noch den retten. Ist das billig, ja oder nein? Hier wird halt Morals zu einer Szene. Und ich habe es auch nicht als Predigt empfunden, sondern einfach als logische Definition der Figur, Spock, ja. Du hast diesen Charakter, der in diesem Punkt auch zur Dramaturgie wird, der Vorurteilsträger, er muss ja handeln und nicht nur reden, sonst ändert sich für ihn ja nichts. Er fordert ja dann auch an einigen Stellen etwas. Und dann zeigt man uns als Zuschauer ganz klar, was passiert, wenn man einfach konsequent rational bleibt. Und das finde ich ziemlich stark.
Ja, das war mir nochmal wichtig, dass wir die Figur Spock hier auch nochmal besprechen. Gibt es weitere Punkte, die du gerne noch hinzufügen möchtest, mein lieber Freund?
Ich habe schon noch einen guten Punkt und der heißt, ich würde gerne ein Fazit hören, mein Lieber. Du hast dir die Episode ausgesucht, du darfst natürlich jetzt zuerst zur Tat schreiten und im Nachgang möchte ich ja dann noch auf das Thema Fallhöhe eingehen. Da möchte ich aber zuerst hören, wie dein Fazit zu dieser fantastischen Episode ausfällt.
Ja, ich möchte jetzt gar nicht so redundant nochmal alles wiedergeben, das, was wir, glaube ich, jetzt auch in sehr detailreich beschrieben haben. Vielleicht nochmal zu deiner Ursprungsfrage, warum ich mir diese Episode gewünscht habe und warum ich mir diese Episode ausgesucht habe. Ich glaube und ich hoffe jetzt auch für unsere Zuschauer, dass wir das gut begründen konnten. Und für mich gibt es einfach, wenn es jetzt einen Punkt, Daniel, nochmal herausstellen müsste, dann ist es einfach dieses Interagieren von Kirk mit seiner Crew, die Führungsstärke, die er beweist, mit all den Nuancen, mit einem Stiles, mit einem Spock, mit McCoy, aber auch dieses in sich gekehrte, verdammt, die ganze Last hier auf meinen Schultern. Und das ist 50 Minuten, ich glaube 49 Minuten, irgendwas geht diese Episode. Das ist 50 Minuten nicht nur gute Unterhaltung, das ist glaubwürdig. Das ist an ganz vielen Stellen einfach Goldstandard, nicht nur für TOS. Deswegen auch war mein Wunsch, diese Episode auszuwählen. Und diese Episode beeinflusst oder hat einfach auch Star Trek so sehr geprägt, auch heute noch, nicht nur durch Begrifflichkeiten, sondern auch durch ganz viele andere Punkte, zum Beispiel, dass Handlungen auch Konsequenzen hat. Das haben wir eben nochmal versucht rauszuarbeiten. Etwas, was mir bei neuen Produkten oftmals fehlt. Ach, upsie, ja, kann ich nicht ändern, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Und diese Ernsthaftigkeit in einer Science-Fiction-Serie, 60 Jahre ist es her und ich schaue mir das heute noch so gerne an und kann da immer wieder neue Dinge für mich auch erkennen. Das macht für mich diese Episode zum Goldstandard. Und ich bin froh, jetzt auch aufgrund dieser Diskussion, dass wir uns diese Episode wirklich mal vorgenommen haben, Daniel. Und möchte mich vor deinem Fazit auch schon mal bei dir für deine tollen Ausführungen bedanken. Und bin jetzt natürlich gespannt, was uns mit dem Thema Fallhöhe noch auf sich hat und auf deine finalen Worte zu dieser Episode.
Jens, herzlichen Dank. An dieser Stelle auch nochmal expliziter Dank dafür, dass du so hart dran geblieben bist. Du nervst mich jetzt ja schon seit 1,5, 2 Jahren, dass wir hier zu dieser Episode einen Goldstandard machen. Es hat sich gelohnt und jetzt kommt natürlich Peroratio, die Schlussrede, das Vermächtnis dieser Episode. Warum ist Balance of Terror der Goldstandard? Und das ist eigentlich ganz einfach, weil die Episode beweist, dass Science Fiction als Genre kein Genre der Effekte ist, sondern ein Genre des Intellekts und der Idee. Das ist der Knackpunkt. Wir haben da keine Effekte, wir haben da nichts irgendwie, was nach heutigem Maßstab irgendwie geil aussieht. Ja? Nein, ganz im Gegenteil. Es geht um die Idee und den Intellekt und Science Fiction nutzt das Weltall hier als Vergrößerungsglas für die menschliche Psyche, die Zwischenmenschlichkeit, Vorurteile, Stolz, all das und demonstriert so, wie diese klassischen dramaturgischen Prinzipien eben auch die Zeit überdauern können, 60 Jahre später genauso funktionieren wie einst bei Aristoteles, ja, weil die Definition von Spannung und visuellem Erzählen eben auf diesen Grunddingen beruht und so auch in einem, ja, ich nenne es mal moderne Medium im Verglichen mit dem alles, was davor kam, angewendet werden können. So dass wir auch 60 Jahre später immer noch sagen, jawohl, das ist der Wahrheit. Ja? Und dann kommt man auch eben auf diese Punkte Charakterdarstellung, insbesondere natürlich Romulanischer Commander Mark Lennard. Warum ist das jetzt gut? Naja, er setzt einen gewissen Maßstab für einen komplexen Antagonisten. Es gibt ja in Balance of Terror, und ich hoffe, das konnten wir jetzt auch gut herausarbeiten, keinen Feind nach der heutigen Definition eines Blockbusters, sondern es gibt ausschließlich Opfer der äußeren Umstände, Es ist eine zeitlose Parabel darüber, dass die Vernichtung von Leben niemals und aus keiner Perspektive irgendwie und irgendwo jemals von Vorteil sein könnte. Das hat vor 60 Jahren funktioniert, das hat vor 600 Jahren funktioniert und das wird auch in 600 Jahren funktionieren. Nichts ist doch abscheulicher an den Vernichtungslagern des Nationalsozialismus oder den perfiden Machenschaften von Vergewaltigern oder gar Personen, die sich an Kindern vergehen. Nichts ist abscheulicher als der Umstand an dieser ganzen Sache, dass man sich dann gedanklich damit arrangieren muss, dass das alles Handlungen und Dinge sind, die Menschen ihresgleichen angetan haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt wo dieser wahren Fallhöhe. Hier kann man nämlich wirklich nur noch mal wiederholen, was da gelungen ist. Nämlich, dass man wahre Fallhöhe nicht durch billige Effektmotivationen wie Rache, Hass oder eben Unterschied macht, sondern durch die Ähnlichkeit der Protagonisten. Der Feind hat das gleiche Gesicht wie ich. Und die emotionale Wirkung in so einer Erzählung, die entsteht ja immer aus dem dramatischen Gehalt, dem Wert der Szene und nicht aus irgendeiner Wortmenge, die da rausgeplappert wird, irgendeinem Technobabble, Geschwindigkeit, Explosion oder Effekt. Wir haben hier Brücke gegen Brücke. Wir haben hier Blick gegen Blick. Befehl gegen Befehl. Und das erzeugt dann die Geschwindigkeit der Gedanken im Kopf. Die Episode ist ganz langsam, aber sie fühlt sich für uns ganz schnell an. Und damit kriegt sie auch eine besondere Bedeutung, weil der Gegner wird als gleichrangiger gesetzt und nicht als Abstraktion eines irgendwie Bösen, die man dann irgendwie 10 Minuten später wieder vergessen hat. Und durch die Anwendung dieser, ich nenne es mal, etablierten Erzählprinzipien in klassischen Strukturen hat man hier im Team rund um diese Episode und auch Gene Roddenberry persönlich, ich habe das vorher noch gar nicht erwähnt in unserer Ausführung, er hat ja diesen Dialog zwischen Kirk und McCoy nochmal an der entscheidenden Stelle umgeschrieben und ihm diese Menschlichkeit verliehen, Captain Kirk. Da hat man ein Werk geschafft, ja, das nicht altert, das nicht vergeht und das auch nicht schwächer wird. Und warum ist das so? Weil menschliche Grundaspekte wie die Ehre, die Angst und der Respekt einfach auch kein Verfallsdatum kennen. Und deswegen ist Balance of Terror für mich der Goldstandard.
Ganz hervorragend, mein Lieber, ganz hervorragend. Und vielleicht noch so als Anhängsel, auch ein Aspekt, der mich immer wieder staunen lässt. Du hast eben gesagt, wir sprechen hier nicht von AR-Walls, wir sprechen hier nicht von Visual Effects, von Special Effects. Aber dieses Kammerspiel auf der Brücke der Enterprise und auf dem Bird of Prey, das zeigt doch auch, Daniel, ich brauche keine Brücke, die so groß ist wie ein Fußballfeld mit irgendwelchen Hochglanzapparaturen, sondern es reicht, wenn ich einen, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter großen Raum habe mit ein paar blinkenden Lichtern und erzähle einfach eine geile Geschichte drumherum. Und das macht diese Episode einfach so zeitlos, so fantastisch.
Absolut. Ja, und jetzt sind wir auf eure fantastischen Kommentare gespannt zu Balance of Terror. Ist das eine Episode, mit der ihr euch auch mental anfreunden könnt, wo ihr nochmal einsteigen könnt in diese, ja, für uns doch sehr tiefgehende Thematik? Könnt ihr da mitgehen, wenn ich sage, Science Fiction ist kein Genre der Effekte, sondern nur der Ideen? Oder ist für euch Science Fiction vielleicht was anderes, gute Unterhaltung und es knallt? Also wir können gerne hier nochmal.
Noah! Gott, hast du mir geschaut.
Entschuldigung. Lasst uns das in den Kommentaren wissen. Was bedeutet Balance of Terror für euch? Welche Interpretation legt ihr da vielleicht noch hinein? Und wir lesen natürlich jeden einzelnen Kommentar und freuen uns auf den Austausch mit euch.
Vielen Dank.
Das war jetzt dein Schlusswort, Jens? Oder sollen wir jetzt, komm, jetzt lass uns nochmal 20 Sekunden die Leute ordentlich motivieren zum Liken, zum Commenten, zum Hypen, zum
Upvoten. Ich dachte, das war schon da. Ich dachte, das war schon dein Part.
Nein, ich wollte jetzt von dir nochmal Emotion.
Emotion, also. ich setze nahtlos an, da wo du eben aufgehört hast. Teilt uns eure Meinung zu Balance of Terror mit. Genau, schreibt uns in die Kommentare. Und wir sind auch vielleicht gespannt auf Kommentare, die sagen, ach Mensch, diese alten Toss-Schinken, jetzt ernsthaft, ne? Lasst uns das auch gerne wissen. Wir hatten ja im letzten Goldstandard auch eine Episode, wo Leute gesagt haben, oh Mensch, das ist aber staubtrocken. Also natürlich auch legitim, diese Meinung. Lasst uns das gerne wissen. Wir versuchen, jeden Kommentar zu lesen und zu antworten und freuen uns natürlich darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal, Daniel, beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt cyphernews.de Goldstandard, der irgendwann sicherlich kommen wird, mein lieber Freund.
Ja doch, aber früher als später, oder?
Natürlich, natürlich.
Ja, und ansonsten sehen wir uns natürlich zur Live-Sendung von zum Finale von Starfleet Academy.
Von was?
Starfleet Academy.
Ah, okay. Ach ja, jetzt hab ich's wieder. Ja.
Diese Star Trek-Serie in 2026, die neu ist.
Dieses große Geschenk. Ja, jetzt habe ich es gerade wieder.
Ja, richtig. Richtig. Da sehen wir uns. Wann ist das, Jens? Das ist im März. Das Finale läuft am 12.
Irgendwann im März. Mitte März.
Ja. Genau, da, ich würde sagen, das ist...
Staut noch mal richtig Emotionen auf.
Ja, bis dahin. 17. März ist das, könnt ihr euch schon beim Kalender markieren. Also, bis dahin sehen wir uns vielleicht beim einen oder anderen Goldstandard oder in irgendeiner Sondersendung und wir wünschen euch natürlich alles Gute da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.